ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Gigi Deppe und mit mir im Studio sitzt meine Kollegin, meine sehr geschätzte Kollegin Exona Hüseni. Hallo Exona.
Hallo liebe Gigi.
Wir haben heute in unserem ganz kleinen Studio eine besondere Folge aufzuzeichnen mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Koen Lennartz, den Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs. Und wir freuen uns sehr, dass Sie in Karlsruhe sind. Sie kommen viel rum, Sie müssen viel reisen, nehme ich an, denn ja, Sie wollen ja auch immer für das Gericht werben. Und die Basisfrage ist vielleicht, ja, wenn Sie jemanden erklären würden, einem EU-Bürger, einer EU-Bürgerin, warum ist der Europäische Gerichtshof so wichtig für das tägliche Leben in der EU? Ja? Können Sie mal ein ganz konkretes Beispiel sagen, wie Sie das an einer Kaffeetafel oder beim Essen Familienmitgliedern erklären würden?
Zuerst ganz herzlichen Dank für die Einladung nach Karlsruhe. Der Gerichtshof der Europäischen Union ist ein gemeinsamer Gerichtshof aller 27 Mitgliedstaaten, und zwar für alle 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger der EU. Er sorgt dafür, dass das EU-Recht überall gleich angewendet wird und somit gemeinsames Recht bleibt. Und jetzt gebe ich einige Beispiele, die in der Tat sehr relevant sind für die Bürgerinnen und Bürger Europas. Als erstes erwähne ich das Urteil Digital Rights Ireland und Seidlinger vom 8. April 2014, wo der Gerichtshof für Recht erkannt hat, dass die Richtlinie über die Vorratsspeicherung von personenbezogenen Daten ungültig war. Diese Richtlinie beinhaltet einen Eingriff von großem Ausmaß und besonderer Schwere in die Grundrechte auf Achtung des Privatlebens und auf den Schutz personenbezogener Daten, der sich nicht auf das absolut Notwendige beschränkt. Es handelte sich um die Verkehrsdaten und Ortsdaten für elektronische Kommunikation. Ein anderes Beispiel, das vielleicht noch aktueller ist, ist das Urteil Sturgeon. Ich sage aktueller, obwohl es schon aus 2009 stammt. Dieses Urteil hat Anlass gegeben zu einer ganzen Reihe von Folgeurteilen im selben Sinne. Es handelt sich um den Schutz von Fluggästen. Den Fluggästen verspäteter Flüge kann ein Ausgleichsanspruch zustehen. Wenn sie ihr Endziel frühestens 3 Stunden nach der geplanten Ankunftszeit erreichen, können sie ebenso wie die Fluggäste annullierter Flüge von der Fluggesellschaft eine pauschale Ausgleichszahlung verlangen. Es sei denn, die Verspätung geht auf außergewöhnliche Umstände zurück. Und gerade heute hat es ein Urteil gegeben in Luxemburg, einer 3-Richter-Kammer, wobei meine Kollegen geklärt haben, dass man die initiell vorgesehene Ankunftszeit als Ausgangspunkt nehmen muss für diese Verspätung, selbst im Fall die Fluggesellschaft mitgeteilt hat, dass der Flug verspätet sein würde. So, das ist eine sehr wichtige Präzisierung. So ein Urteil aus 2009 wird heute, 2025, weiterentwickelt, präzisiert, und so geht die Rechtsprechung für die Bürgerinnen und Bürger.
Wir haben das schon im Vorfeld gesehen. Ein Kollege von uns flog nach Indonesien, sah diese bevorstehende Entscheidung und sagte, das ist sehr wichtig, darüber müssen wir alle Bescheid wissen. Ja, wir haben heute auch darüber berichtet.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Ja, und ich finde, so ein Fall zeigt nochmal wirklich, wie alltagsnah eigentlich
die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs sind und wie sehr die uns im täglichen Leben auch beeinflussen. Herr Präsident, Sie sind seit über 20 Jahren Richter am Europäischen Gerichtshof und Sie leiten ihn auch schon seit 10 Jahren. Was würden Sie sagen, ist für Sie das Allerschönste an Ihrem Beruf?
Das lässt sich eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Es ist die Vielfalt von Themen, die Vielfalt von Sprachen und Kulturen und das Herausarbeiten gemeinsamer Lösungen für unsere gemeinsame Zukunft in Europa. Das ist eigentlich meine tägliche Motivation, um alles zu geben, was ich kann, um das schaffen zu dürfen.
Können Sie uns vielleicht mal so einen typischen Tag mitnehmen, was Sie so an so einem Tag machen müssen, auch vielleicht an Repräsentationsaufgaben besuchen?
Ja, der Präsident ist eigentlich an erster Stelle der Präsident eines Spruchkörpers, und zwar des wichtigsten Spruchkörpers des EuGH, das heißt der Großen Kammer. Und in dieser Fähigkeit sitze ich immer die mündliche Verhandlungen vor und auch die Beratungen nachher. Und das ist natürlich die Kernaufgabe. Ich würde sagen, intern gehört für mich als Präsident zu den großen Herausforderungen in den Urteilsberatungen der Großen Kammer mit 15 Richterinnen und Richtern oder gar des Plenums mit allen 27 Richterinnen und Richtern, die besten Argumente so miteinander zu verknüpfen, dass ein Konsens gelingt. Das ist eigentlich in täglicher Tätigkeit meine Kernaufgabe. Und natürlich so entsteht die wichtigste Rechtsprechung und die trage ich dann nachher aus in Arbeitsbesuchen in allen Mitgliedstaaten. Ich bin fast jede Woche einen Tag in einem Mitgliedstaat. Heute ist das in Deutschland, letzte Woche war das in Italien, die Woche davor in Vilnius, in Litauen und so geht das weiter. Und das ist auch normal, weil der Präsident ist auch die Verbindung zwischen dem EuGH und dem Höchst- und Verfassungsgerichten aller 27 Mitgliedstaaten.
Ich stelle mir vor, dass das gar nicht einfach ist, zum Konsens zu kommen, denn Sie haben ja Richterinnen und Richter aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen. Also wenn ich mir vorstelle, die französische Rechtstradition, die ja sehr streng ist, stelle ich mir vor, dann eventuell die irische, die eher aus dem angelsächsischen Raum befruchtet ist. Osteuropäische Länder sind vielleicht auch nochmal wieder anders. Wie kommen Sie zueinander? Wie schaffen Sie das?
Wir sind natürlich alle 27 geprägt von unseren Rechtskulturen und ich sage oft und von unseren Kulturen tout court. Das ist zwar klar. Auf der anderen Seite sind wir natürlich alle befasst mit gemeinsamen Rechtsregeln, die wir dann auslegen, anwenden und einhalten müssen. Damit die Gleichheit von allen Mitgliedstaaten und deren Bürgerinnen und Bürger vor dem gemeinsamen EU-Recht gewährleistet wird. So, ja, es gibt diese Vielfalt von Rechtskulturen und Kulturen in der Zusammensetzung eines großen Spruchkörpers und das erhöht erheblich den Aufwand, den ich dann auch als Präsident überwinden muss. Aber auf der anderen Seite sind alle gemeinsam motiviert, wenn man das sagen kann, um zu einer starken gemeinsamen Lösung, juristischer Lösung eines Falles zu kommen. Und es ist eigentlich die Waage zu halten, das Gleichgewicht zu erreichen zwischen Vielfalt und Einheit, das eigentlich in unsere täglichen Arbeit immer in den Vordergrund rückt und auch bei der Leistung meiner Arbeit als Präsident. So, es ist möglich. Ich kann nicht sagen, dass unsere Urteilsfassung richtig belastet ist durch eine zu große Verschiedenheit der Rechtskulturen, die dann im Hintergrund anwesend sind.
Weil natürlich Ihre Kolleginnen und Kollegen auch europäisch aufgestellt sind. Sie bringen vielleicht auch eine Offenheit mit?
Ja, absolut. Aber natürlich, dies europäisch eingestellt, ich würde das vielleicht doch ein bisschen schattieren. Oft klingt das an, als ob die Richter alle Integrationsförderer sind. Das ist nicht der Fall. Wenn man sagt, ja, wir sind alle europäisch ausgerichtet, aber europäisch meint genau in der Vielfalt geeint. Die Vielfalt ist absolut Teil des Europäischen. So europäisch bedeutet nicht zentralisierend. Und in Deutschland lebt man in einem föderalen System, in Belgien auch. Für uns ist das selbstverständlich. Wenn man über die deutsche Verfassungsordnung spricht, dann spricht man gleichzeitig über die Bundesländer und den Bund. Ebenso in Belgien, ebenso in der Europäischen Union. Das ist eine gemeinsame Rechtsordnung, die auf der Vielfalt ihrer Mitgliedstaaten und Kulturen fußt. Und für uns, EuGH, ist eigentlich die Kernaufgabe, das Gleichgewicht zu finden bei der Auslegung der Verträge, bei der Auslegung der Verordnungen, der Richtlinien, ist es immer wichtig, die Gestaltungsspielräume, die den Mitgliedstaaten gemäß den Verträgen verbleiben, sehr klar in den Raum zu stellen. Und wir tun das auch. Und das ist nicht antieuropäisch. Das ist Teil des Europäischen. So, Vielfalt und Einheit in der Waage.
Sie sagen und betonen ja auch häufig, der EuGH spricht nicht das letzte Wort, nicht das Machtwort, sondern wir sprechen ein gemeinsames Wort. Ja. Warum ist es so ein wichtiger Unterschied aus Ihrer Sicht?
Weil das letzte Wort ist eine angepasste Terminologie für einen Nationalstaat. Dort gibt es eine gerichtliche Hierarchie von Instanzgerichten, Berufungsgerichten und obersten Gerichten. Und das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich von einem Mitgliedstaat zum anderen. In alle 27 gibt es unterschiedliche Gestaltungen dieser Art von Hierarchie. Aber es gibt eine Hierarchie. Dann ist es natürlich so, dass ein Gericht das letzte Wort haben muss innerhalb der staatlichen gerichtlichen Rechtsordnung. In Europa ist die erste Aufgabe des Gerichtshofes unterschiedlich. Wir müssen die Gleichheit von Mitgliedstaaten und deren Bürgerinnen und Bürger vor dem Unionsrecht sichern. Um Gleichheit zu sichern, muss man sich im Klaren sein, dass alle Mitgliedstaaten das Unionsrecht, was eigentlich nichts anderes ist, dann eine Bündelung von gemeinsamen Regeln, die geltend für 27 Mitgliedstaaten, 27 Staaten Europas, gleichermaßen, dass diese Regeln überall gleich verstanden werden, durchgesetzt werden, eingehalten werden. Das ist die Kernrolle. Aber der Gerichtshof erfüllt diese Rolle zusammen mit den Gerichten der Mitgliedstaaten und insbesondere mit dem Höchst- und Verfassungsgerichten der Mitgliedstaaten. Die Verfassungsgerichte der Mitgliedstaaten sind absolut entscheidend für den Zusammenhalt der gemeinsamen Rechtsordnung Europas. Die Leute, die Verfassungsgerichte gegenüber dem EuGH stellen, sie haben nichts verstanden. Die Verfassungsgerichte haben die Kernrolle, um in ihrem eigenen Mitgliedstaat Demokratie, Backsliding vorzubeugen, den Rechtsstaat zu schützen, die Grundrechte zu schützen. Das ist eigentlich die Werte von Artikel 2 EUV-Vertrag einzuhalten. Wenn das effizient läuft und Ziel trifft, das sind Mitgliedstaaten, von denen wir nichts hören, Es läuft gut. Und so sollte es in alle 27 sein. So die Verfassungsordnungen der Mitgliedstaaten und die Rolle deren Verfassungsgerichte ist Kern für das Funktionieren der gemeinsamen Rechtsordnung. So was wir machen, ist eigentlich das gemeinsame Wort, wie ich gesagt habe, lebhaft zu halten, damit alle gerichtlichen Instanzen der Mitgliedstaaten, wenn es ankommt auf die Durchsetzung, die Verwendung und Durchsetzung des Unionsrechts, dieses Recht auf gleicher Weise verstehen und durchsetzen. Gemeinsame Wort. Aber das gemeinsame Wort wird entwickelt in dem Austausch zwischen den nationalen Gerichten und unserem Gerichtshof. Und die Leute sind vielleicht nicht davon genügend bewusst. Das ist, dass der EuGH befasst sich nie selbst mit einer Sache. Es sind immer nationale Gerichte, die dem EuGH Vorabentscheidungsersuchen vorlegen und der EuGH beantwortet sie. Und einmal diese Beantwortung gegeben, Auslegung des Unionsrechts, gilt das natürlich in ganz Europa. So, das ist unsere Rolle, das gemeinsame Wort. Und wenn nationale Gerichte, insbesondere nationale Verfassungs- und Höchstgerichte, uns sagen, aber das ist problematisch für unsere Rechtsordnung, für unsere Verfassungsordnung, dann tragen wir dem natürlich außermaßen Recht und dann nehmen wir das alles auf und dann werden wir die Unionsrechtsprechung so entwickeln, dass es Gestaltungsspielräume gibt für die Mitgliedstaaten. Und es gibt weitere Fragen darüber. Ich kann darüber sicher noch weitere Beispiele geben.
Genau, ich möchte da einhaken, denn wir haben ja auch schon erlebt, dass das Bundesverfassungsgericht sehr streng war mit dem EuGH. Und wir haben jetzt den Fall Egenberger, der ja schon bei Ihnen war. Und nun hat das Verfassungsgericht darüber geurteilt, gerade vor kurzem. Und da ist es ja nun genau so ein Punkt, dass vielleicht eine französische Tradition, eine sehr laizistische Tradition zusammentrifft mit einem Blick vom deutschen Verfassungsgericht auf Religionsfragen, mhm. Kirchenfragen. Also wie können Sie da zusammenkommen, wenn doch manchmal die Positionen in der EU sehr unterschiedlich sind, wie das an diesem Fall sich ja gezeigt hat?
Ja, eigentlich ist das ein sehr gutes Beispiel von dem, was Sie gerade gesagt haben. Es ist zwar so, dass in der Union gibt es eine Richtlinie. Das ist eine Gesetzgebungshandlung, angenommen vom Rat, es war ein besonderes Gesetzgebungsverfahren, gestützt auf Artikel 19 AEUV. Und das ist ein Verfahren, das Einstimmigkeit im Rat vorsieht. Warum betone ich das? Nur deswegen, weil das bedeutet, dass jeder Mitgliedstaat ein Vetorecht ausüben hätte können. Aber kein Mitgliedstaat hat das gemacht. Das bedeutet nicht, dass alle Mitgliedstaaten, die demselben Text zustimmen, den Text auch auf derselbe Weise verstehen. Und das ist das Beispiel. So am Arbeitsplatz kann es keine Diskriminierungen geben wegen der Religion. Was bedeutet das? Ist ein islamisches Kopftuch erlaubt oder nicht? Kann ein Arbeitgeber das verbieten oder nicht? Und macht es etwas aus, ob es sich handelt um einen privaten Arbeitgeber oder einen öffentlichen Arbeitgeber? Alle diese Fragen sind nach uns gekommen. Und nicht nur aus Deutschland. Aus Frankreich, aus Belgien, aus Deutschland. Diese drei Länder. Diese Länder haben sehr unterschiedliche Auffassungen über Religion in der Öffentlichkeit. Allgemein. Und insbesondere auf dem Arbeitsplatz. Laizismus. Ich sage immer meinen Studenten, Neutralität auf Französisch bedeutet kurz zusammengefasst, alles ist verboten. Kein Zeichen. C'est la neutralité. Auf Deutsch, Neutralität, Sie werden mir gestatten, dass es nicht so unterschiedlich klingt vom Neutralität, das ist eigentlich als Ausgangspunkt 180 Grad das Umgekehrte. Neutralität, alles ist erlaubt. Die Öffentlichkeit, der Staat muss sich zurücknehmen, Pluralismus, Toleranz, Nichtdiskriminierung und so weiter. Es zeigt, dass zwei Nachbarstaaten, Frankreich und Deutschland, über diese Kernproblematik von ganz unterschiedlichen Ausgangspunkten diese Frage betrachten. Sie sind beide einig, dass die Religionsfreiheit Forum internum und Forum externum umfasst. Forum internum ist einfach die Sache, dass im Gewissen man eine religiöse Überzeugung hat. Da sind alle sich einig, man darf nicht diskriminieren, weil ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin eine gewisse Religion hat. Das ist klar. Das ist schon etwas. Das ist einheitlich. Aber wenn es zum Ausdruck Forum externum, Ausdruck der Religion kommt, sind die Betrachtungsweise eigentlich diametral voneinander entfernt. So, was macht man dann? Da haben wir gesagt, dass man eine Abwägung machen muss zwischen den Interessen des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin und die Interessen des Arbeitgebers. Und dass man da sehen muss, was das richtige Gleichgewicht ist zwischen den Interessen. Aber wir haben anerkannt, dass diese Abwägung nicht dieselbe sein muss in jedem Mitgliedstaat. Ein fantastisches Beispiel: in der Vielfalt geeint. Und das Bundesverfassungsgericht in seinen Beschlüssen, ich habe sie gelesen letzte Woche, aber sie sind ein bisschen älter, wenn ich das richtig verstanden habe, aber sehr rezente, die Folgebeschlüsse nach unserem Urteil Egenberger, sie sind absolut in dieser Linie gefasst. Und sie beinhalten keinen Gegenspruch zu einem einzigen Urteil unseres EuGH. Das heißt, wir haben gesagt, der Arbeitgeber muss immer begründen, warum er eine Haltung nimmt. Und nicht nur die Haltung des Verbots, weil auch die Haltung »Alles ist erlaubt« für einigen anderen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer sein könnte. Ich will in ein neutral, auf französischer Weise verstanden, Environment arbeiten. So, die Religionsfreiheit beinhaltet auch die Freiheit, keine Religion zu haben und nicht täglich mit einer Religion konfrontiert zu werden. Für viele Leute ist die Religion eine schlimme Sache. Und verbunden mit Krieg und mit allen möglichen Misszuständen, das kommt auch vor. So, was auch die Wahl ist, die der Arbeitgeber trifft, er muss sie begründen und die Abwägung machen und ein Gericht muss das kontrollieren können. Und damit haben wir die Einheit auf der Ebene, wie ich sagte, Forum internum, das ist ein Glaube zu haben. Auf dieser Grundlage kann natürlich nichts diskriminatorisch stattfinden. Das spricht für sich. Da sind alle sich einig, alle 27. Die Ausdrückung von einer religiösen Überzeugung, das ist Sache jeder Gesellschaft in den Mitgliedstaaten, begründet, dass die richtige Abwägung gemacht wird und von einem Richter kontrollierbar. So, das ist so mehr oder weniger der Stand. Aber wir haben das klären können, das muss ehrlich gesagt worden, dank an, kann man sagen, dem Bundesarbeitsgericht. Das ist das Gericht, das uns nach einem belgischen Fall, Ashbita, und einem französischen Fall, Bougnaoui, uns neu vorgelegt hat in den verbundenen Sachen Wabe und Müllerhandel. Und nach diesen Fällen ist dann ein erstinstantliches Arbeitsgericht von Liège, Belgien, noch mit einer Zusatzfrage gekommen, wenn es sich um einen öffentlichen Arbeitgeber handelt. Und jetzt ist das Bild so mehr oder weniger komplett und es ist, wie ich gerade hier erzählt habe.
Es ist natürlich schon die Frage, der Arbeitgeber muss begründen, aber ist die Frage, hat er ein kirchlicher Arbeitgeber, vielleicht einen gewissen ethischen Spielraum, nicht? Wie viel Spielraum hat der Arbeitgeber? Was kann das Gericht sagen? Ach nein, das leuchtet mir aber nicht ein.
Ja, ich habe gerade gesprochen, das ist absolut richtig, was Sie sagen. Ich habe jetzt gesprochen über die Fälle mit Bezug auf Religionszeichen, ne, an Arbeitsplatz. Aber es gibt natürlich diese andere Fälle. Da muss ich mich ein bisschen zurücknehmen, weil wir natürlich diese Sache, die auch vom Bundesarbeitsgericht vorgelegt wurde, katholische Schwangerschaftsberatung, sie ist jetzt anhängig, so da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber wir haben da doch die Egenberger-Entscheidung gehabt, wobei wir eigentlich auch sagen, dass ein Gericht prüfen muss, ob die Stelle, die dann von einem kirchlichen oder kirchlich bezogenen Arbeitgeber dann übergeben wird an einen Arbeitnehmer, an eine Arbeitnehmerin, dass ein Richter in der Lage sein muss zu prüfen, ob diese Stelle richtig mit dem Ethos dieses Arbeitgebers verbunden ist. Und das hängt dann von vielen Tatsachen oder Kriterien ab. Und es ist natürlich kein Geheimnis, dass die in Deutschland hier dann die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und des Bundesverfassungsgerichts nicht notwendigerweise immer auf derselben Linie sind. So, das ist auch eine Sache, die ich hier betonen will. Oft wird dann gesagt, EuGH, Bundesverfassungsgericht. Nein, nein, das ist innerhalb Deutschlands. Das ist Bundesarbeitsgericht gegenüber Bundesverfassungsgericht. Was absolut normal ist. Das ist nicht nur in Deutschland so. Ich kann auch in Belgien solche Beispiele geben. Das kommt auch in Frankreich vor mit Conseil Constitutionnel, mit Question Prioritaire de Constitutionalité. So, das ist in allen Mitgliedstaaten der Fall. Aber das ist sehr viel mehr ein innerstaatliches rechtliches Problem als ein Problem zwischen EuGH und Bundesverfassungsgericht. Aber das Bundesverfassungsgericht, und ich will das absolut hier in diesem Podcast betonen, ist der beste Verbündete des EuGH. Und ich sage das nicht leicht. Von allen Verfassungsgerichten über ganz Europa ist es nur das Bundesverfassungsgericht, und dies schon seit 50 Jahren, das den EuGH angedeutet hat, angezeigt hat, als gesetzliche Richter des Unionsrechts. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ein Höchstgericht in Deutschland, und wie alle wissen, es gibt viele, Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, Bundesfinanzhof, Bundesarbeitsgericht, Bundessozialgericht, Bundespatentgericht und so weiter, letztinstanzliches Gericht, wenn Sie uns nicht vorlegen auf einem Punkt des Unionsrechts, und dieser Punkt ist ausschlaggebend für das Verfahren, die verlierende Partei reicht Verfassungsbeschwerde ein beim Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, na ja, das war eine ungeklärte Frage. Sie war so ungeklärt, dass was Sie gemacht haben, Höchstgericht, ist eigentlich willkürlich. Dann vernichtigen Sie, Sie erklären nichtig dieses Urteil und ordnen an, dass Sie vorlegen. Needless to say, wenn das droht, sind die Höchstgerichte sehr, sehr begeistert, um mit dem kleinsten Zweifel vorzulegen. Und dann sagen die Instanzgerichte, erste Instanzgerichte, Berufungsgerichte, nicht letztinstanzlich, naja, das ist eine so wichtige Frage, dass das Höchstgericht, wenn das Höchstgericht erreicht, vorlegen muss, gesetzliche Richter des Unionsrechts, dann machen wir es gerade selbst im ersten Rechtszug. Und das erklärt, dass wir aus Deutschland eine überverhältnismäßige große Zahl von Vorlagen haben. Was eine sehr gute Sache ist. Warum? Und das schließt an bei dem, was Frau Hüseni gesagt hat. Das letzte Wort ist nicht wichtig. Das gemeinsame Wort, aber darüber hinaus das erste Wort zur Bildung des gemeinsamen Worts. Das ist wichtig. So, die deutschen Gerichte machen hervorragende Vorlagen. Instanzgerichte, Berufungsgerichte, alle Höchstgerichte zum gesetzlichen Richter des Unionsrechts. Sie klären den Sachverhalt vollständig, die nationalrechtliche Lage, die verfahrensrechtliche Lage, die Gründe, warum es Zweifel gegeben hat auf einigen Punkten des Unionsrechts, warum sie die Frage so formulieren und nicht anders. Und meistens fügen sie auch hinzu, was sie selbst machen würde als Antwort. Was sehr, sehr zu begrüßen ist. Der EuGH ermüdigt das. Warum? Wenn diese Vorlage eintrifft beim EuGH, wissen Sie, was passiert? Das erste ist, dass die Vorlage in die 23 andere Verfahrenssprachen Europas übersetzt wird. Das heißt, ein Landgericht erster Instanz in irgendwelcher Stadt Deutschlands macht eine Vorlage. Diese Vorlage kann ich einige Wochen später in meiner Muttersprache Niederländisch lesen. Aber auch eine Richterin am Gericht erster Instanz Tallinn, Estland, liest sie auf Estisch. Wir veröffentlichen das alles auf der Webseite des EuGH. Es ist ein richtiges Netzwerk. Dann sind alle Mitgliedstaaten berechtigt, sich an die Debatte schriftlich und mündlich zu beteiligen. Sie nehmen eigentlich Stellung gegenüber die vorgestellte Auslegung des Unionsrechts, die stammt vom nationalen Richter. Sehen Sie den Zusammenarbeit. So, das ist keine leere Aussprache, die ich mache. Das ist richtig täglich, wie es funktioniert. Passiert so. Mhm. So, die deutschen Gerichte machen das richtig hervorragend, alles sehr, sehr gründlich und pünktlich ausgelegt. Und dann gibt es diese paneuropäische Debatte. Und wir brauchen die paneuropäische Debatte, weil unsere Aussage ist nicht nur für den vorliegenden Richter oder für den Mitgliedstaat des vorliegenden Richters. Nein, für alle 27 Mitgliedstaaten gleichermaßen, wiederum diese Gleichheit vor dem Unionsrecht, anwendbar und verbindlich. So, das ist eigentlich, wie es läuft. So, in diesem Sinne, wir verdanken dem Bundesverfassungsgericht wegen dieser gesetzlichen Richterstellungnahme sehr, sehr viel.
Ja, ich war im Februar das allererste Mal dieses Jahres am Europäischen Gerichtshof, und zwar bei einer Verhandlung, da ging es mittelbar um Italiens Albanien-Modell, also um diese Auslagerung der Asylverfahren außerhalb der EU nach Albanien. Der EuGH hat da entschieden, dass ein Staat nach derzeitiger europäischer Rechtslage, die verändert sich ja bald durch GEAS, nur dann als sicher eingestuft werden darf, wenn dort alle Menschen, auch alle Menschengruppen ausreichend geschützt sind. Wenn also einzelne Personengruppen, zum Beispiel homosexuelle Menschen, gefährdet sind in diesem Staat, dann kann dieser Staat nicht als sicher eingestuft werden. Mhm. Direkt nach der Urteilsverkündung kam dann aus Italien, aus der Regierung, prompt eine Reaktion. Giorgia Meloni, die Regierungschefin, hat den EuGH kritisiert in einem Facebook-Post und hat gesagt, der EuGH greift mit seiner Entscheidung in politische Verantwortungsbereiche ein und beanspruche Zuständigkeiten, die ihm nicht zustünden. Was entgegnen Sie auf diese Aussage?
Ja, ehrlich gesagt, wenn es ein Urteil gibt, wer der Gerichtshof sich extrem zurückgenommen hat, ist es dieses Urteil. So, das ist absolut das Gegenteil von dem, was die italienische Premierministerin da sagt. Aber natürlich, das ist eine politische Aussage, die ich weiter nicht kommentiere. Warum sage ich das? Es freut mich, dass Sie da waren, wenn im Februar die Sache Alace und Campelli verhandelt wurde. Das Urteil stammt vom 1. August dieses Jahr. Das Erste, was ich sagen muss, ist, dass dieses Urteil sich nicht zum Albanien-Modell geäußert hat. Und ich werde weiterhin auf dem Albanien-Modell nicht eingehen, weil diese Frage jetzt vorliegt. Sie ist anhängig. Ob das dann möglich ist oder nicht, gemäß dem Unionsrecht. Aber, wie sie gesagt hat, der Gerichtshof hat sich in diesem Urteil geäußert zu der Frage, wann ein Drittstaat, in diesem Fall Bangladesch, als sicherer Herkunftsstaat eingestuft werden darf. Und es ist richtig, dass diese Einstufung eines Drittstaats als sicherer Drittstaat von sehr großer Bedeutung ist für das Funktionieren des Albanien-Modells, weil nur Asylbewerberinnen und Bewerber aus sicheren Drittstaaten für diese Behandlung ihres Antrags in Albanien qualifizieren sozusagen. Sie müssen aus einem sicheren Staat kommen. Sonst ist es das normale Verfahren, in diesem Fall in Italien. So, das ist nur Hintergrund. Aber hier war die Frage, wann kann man einen Drittstaat als sicheren Drittstaat einstufen? Der Gerichtshof hat festgestellt, dass die derzeit geltende EU-Regelung voraussetzt, dass der betreffende Drittstaat seiner gesamten Bevölkerung ausreichend Schutz gewährt. Und die jetzige Lage, das jetzige EU-Recht, das ist das EU-Recht, das stammt aus der Richtlinie von 2013. Sie müssen wissen, dass es eine Richtlinie gab 2005, eine Änderung 2013 und wiederum eine Änderung mit dem neuen Asylpakt 2024. In der ersten Regelung 2005 gab es ausdrücklich die Möglichkeit, einen Drittstaat einzustufen als sicheren Drittstaat mit Ausnahme von Teilen des Territoriums oder von gewissen Bevölkerungsgruppen. Man hat 2013 und auf begründeter Weise, wenn man die Erwägungsgründe liest, der neuen Richtlinie 2013, hat man diese beiden Möglichkeiten gestrichen, ganz bewusst. Und hat man gesagt, nein, ein Drittstaat kann nur als sicher eingestuft werden, wenn dieser Drittstaat seine gesamte Bevölkerung auf dem gesamten Grundgebiet schützt. 2024 ist man wiederum zurückgekehrt zu der Lage von 2005. Man sieht neu dies vor. Aber was hat man gemacht? Es gibt, wie Sie wissen, drei Gesetzgebungshandlungen, die immer zusammengenannt werden. Die Verfahrensrichtlinie, man hat die Empfangrichtlinie, denke ich, dass man auf Deutsch sagt, und die Qualifikationsrichtlinie. Man hat die Verfahrensrichtlinie und die Qualifikationsrichtlinie von einer Verordnung ersetzt. So, das wird im neuen Asylpakt die Verfahrensverordnung und die Qualifikationsverordnung. Aber die Empfangrichtlinie ist zwar reformiert worden, geändert worden, aber das bleibt eine Richtlinie. Und wie Sie wissen, eine Richtlinie sieht immer eine Frist vor für ihre Umsetzung in das nationale Recht. Diese Frist läuft ab den 12. Juni 2026. Was hat der Gesetzgeber, das ist das Europäische Parlament und der Rat, gemeinsam gemacht? Sie haben das Inkrafttreten der beiden Verordnungen am selben Datum fixiert als Ablauf der Umsetzungsfrist dieser Empfangrichtlinie in geänderter Fassung. Das heißt, für alle drei Gesetzgebungshandlungen 12. Juni 2026. Unsere Sache hier läuft 2025. So, unser Urteil ist eigentlich ein banales Urteil, wenn ich das so nennen darf, wo wir sagen, das ist der Text. Es wird einen neuen Text geben, der das wahrscheinlich ermöglicht, aber leider für den Tatbestand dieser Fälle ist er noch nicht in Kraft. Und wir sind selbst so weit gegangen im Urteil, was wir eigentlich noch nie gemacht haben, um zu verweisen auf einen hangenden Vorschlag der Kommission, um dieses Datum von 12. Juni 2026 nach vorne zu ziehen. Die Kommission hat am 15. April 2025, das ist nach der mündlichen Verhandlung, einen Vorschlag gemacht während der Osterferien dieses Jahres, um dieses Datum nach vorne zu ziehen, weil es eigentlich keinen rechtlichen Grund gibt, warum diese zwei Verordnungen nicht unmittelbar in Kraft getreten sind. Sie haben das ganze Paket auf das Datum gestellt der Umsetzungsfrist der Empfangrichtlinie, aber das war eigentlich rechtlich gesprochen nicht nötig. So politisch hätte sie sehr gut entscheiden können, um die Verfahrensverordnung und die Qualifikationsverordnung unmittelbar in Kraft treten zu lassen. So, der Gesetzgeber hat diese Wahl nicht getroffen. So, wir mit vollem Respekt, ich würde fast sagen mit dem vollsten Respekt für die Gewaltenteilung, haben wir gesagt, wir folgen dem Gesetzgeber, wie es einem guten Richter gehört zu tun. Und das ist, was da passiert ist. So, wenn es einen Fall gibt, wo uns, wie sagt man das, vorgeworfen werden kann, dass wir zu vorsichtig gewesen sind, die Kritik hier von Aktivismus, nein, es gibt Leute, die sagen, Minimalismus. Sie sind zu vorsichtig gewesen. Mit ein bisschen guten Willen hätten Sie das Datum vom 12. Juni vom Inkrafttreten eigentlich verkennen können. Das können wir natürlich nicht, das ist als Richter. Aber ich meine, es deutet an, ist auch, denke ich, für Sie als Journalisten wichtig, das mit hinzunehmen, wie die politische Lage, die italienische Premierministerin hat gehofft, dass die Einstufung von sicheren Drittstaaten sehr viel vereinfacht würde, weil das natürlich das Albanien-Modell einen Boost gibt. Und ja, das Urteil sagt, naja, das ist jetzt nicht möglich. Aber wir haben den Weg angedeutet für die politische Lage, um das zu beschleunigen. Aber das ist eigentlich fast das Gegenvorbild, das Gegenbeispiel für gerichtlichen Aktivismus. Es ist eher gerichtlicher Minimalismus.
Der EuGH hat ja, ich bleibe so ein bisschen beim Thema, der EuGH hat ja die Rechte von Asylbewerbern häufiger gestärkt. Also sehr bekannt ja das Urteil zu den Frauen in Afghanistan, wo der Verfolgungszustand grundsätzlich anerkannt wurde. Ich habe jetzt auch gerade heute nochmal ein Urteil gelesen aus dem Sommer. Da ging es um Irland, die zwei Asylbewerber einfach nicht untergebracht hat, gesagt hat, unsere Heime sind voll, dass ihr könnt leider nirgendwo schlafen. Da hat der Gerichtshof gesagt, so geht's nicht. Wir haben einen Parallelfall gerade in Deutschland. Also da gibt es viele Feinjustierungen durch den EuGH. Und nun gibt es ja aber den großen Populismus in Europa, der wächst und wächst. Und das ist ja auch sehr oft sehr migrationsfeindlich. Mhm. Spüren Sie da manchmal als Richterinnen und Richter einen gewissen Druck?
Druck nicht im klassischen Sinne politischer Druck, politischer Art oder andere Art. Sicher nicht. Ich bin so viele Jahre, fast Jahrzehnte in der europäischen Gerichtsbarkeit tätig. Ich habe nie einige Art von Druck erfahren. Aber natürlich, wir leben in der Gesellschaft mit offenen Augen, wie jede Bürgerin oder jeder Bürger. Und natürlich, wir sind uns bewusst dessen, dass diese politische Lage, diese gesellschaftliche Lage eigentlich, sich in allen unseren Mitgliedstaaten vortut. Ich nehme erst diesen irischen Fall. Ich habe in diesem Fall mitgemacht, ich kenne ihn sehr gut. Ich war nicht Kammerpräsident. Der Präsident hat die schöne Aufgabe, um einen Richter zu ersetzen, wenn er verhindert ist zu sitzen. So, das ist sehr gut. Der Präsident ist an erster Stelle ein Richter, so ich mache dann mit. Und es war eine Fünf-Richter-Kammer. Aber da auch, wir haben da sehr strikt Artikel 19 der Empfangrichtlinie befolgt. So, das heißt, es ist eine Bestimmung, die sagt, wegen der Menschenwürde kann man keiner oder keinem Bett und Brot, wir sagen das so in meiner Muttersprache, Niederländisch, ich denke, dass das auch in Deutsch anklingt, Bett und Brot, und das natürlich, das ist eigentlich auch medizinische Sorge, und die Kinder müssen zur Schule gehen können und so weiter. Das kann man keinem menschlichen Wesen verweigern. Alle Menschen sind berechtigt, irgendwie diese Anerkennung zu bekommen. Und das ist eigentlich Kern dieser Bestimmung von Artikel 19 der Richtlinie. Und natürlich hier wiederum, der EU-Gesetzgeber weiß sehr wohl, dass er das vorsehen muss, sonst verstieße er gegen die Menschenwürde. Wenn er das abändern würde, dann würde die Verfassungsgerichte der Mitgliedstaaten und auch unser Gerichtshof als gemeinsames zwischen Anführungszeichen Verfassungsgericht der EU das beanstanden, weil es gegen absolute, das ist unabänderbare Grundrechte verstoßen würde. So, wir haben das einfach angewandt. Aber natürlich, wiederum, die politische Lage ist dann, haha, aber diese Richter in Luxemburg auf dem Kirchberg, sie sind weltfremd und sie wissen nicht, wie das hier läuft. Ja, ich sage den Kollegen immer, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Ich meine, das ist eigentlich eine politische Verantwortung. Wir sind gebunden an Grundrechte, nicht nur wir, alle Mitgliedstaaten gleichermaßen in ihren nationalen Verfassungsrechtsordnungen. Sehen Sie, warum ich angefangen habe? Mit der Aussage, dass die nationalen Verfassungsgerichte Verbündete sind für den EuGH? Das ist auch aus allen diesen inhaltlichen Gründen. So starke Verfassungsgerichte stärken den Rücken des EuGH, weil wir die politisch Verantwortlichen daran erinnern können, dass es nicht nur wegen des Unionsrechts ist, aber auch wegen der nationalen Verfassungen, dass sie diese Kerngrundrechte, die unabänderbar sind, die unqualifizierbar sind, einhalten müssen. Das waren zwei Fälle, die absolut unakzeptabel waren. Diese Leute waren absolut verloren. Wie sagt man das? Das war keine menschliche, menschwürdige Behandlung. Aber es ist nicht, um Irland zu kritisieren. Das kann vorkommen. Aber da muss man auch die rechtlichen Folgen davon akzeptieren. Die afghanische Frauen, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Urteil. Wir haben da gesagt, dass die diskriminierende Maßnahme des Taliban-Regimes gegen Frauen, die Maßnahme, die Verfolgungshandlungen darstellen, dass es eigentlich als Ausgangspunkt genommen werden muss, um sie als Flüchtlingen anzuerkennen. Und dass man eigentlich nicht viel mehr zusätzliche Belege dafür braucht. Aber das bedeutet, das knüpft ein bisschen an Ihre Frage an, Frau Hüseyni, dass es ist so, dass gewisse Drittstaaten für Gruppen der Bevölkerung absolut sicher sein können, aber für andere nicht. Aber diese Gruppen, das können vielleicht Männer gegenüber Frauen sein. So, die Gruppen können sehr groß sein. Wenn es Männer gibt aus Afghanistan, dann haben sie natürlich nicht diese diskriminierende Maßnahme, die als Verfolgungshandlungen wie Zwangsehen und alle anderen Dinge, ja, Sie können sich vorstellen, was diese diskriminierende Maßnahmen gegen Frauen sind. Auch, dass sie nicht zur Schule gehen können und so weiter. Ich denke hier wiederum, das ist eigentlich ein Urteil, das in den Mitgliedstaaten ziemlich gut angenommen worden ist. Wenn ich spreche mit den Kollegen, die sich auch mit Asylsachen befassen in den Mitgliedstaaten, sagen sie, naja, das haben wir gut verstanden. Und dann sagen sie mir, wir haben nicht so sehr Probleme mit afghanischen Frauen, weil sie nicht so oft hier hingelangen, ja? Sie können einfach nicht aus. Aber sie, die ausgehen können, sind diese, die nicht Opfer dieser diskriminierenden Maßnahmen sind. So, das ist das Problem.
Ein ganz großes Thema, viel diskutiert in den letzten Monaten in Deutschland, waren diese Zurückweisungen an der Grenze. Juristen haben vor allem die Politik eher gebremst und gesagt, das ist wahrscheinlich unionsrechtswidrig. Das Verwaltungsgericht Berlin hat auch entschieden vor kurzem, dass diese Zurückweisung, diese Praxis unionsrechtswidrig ist. Aber die Bundesregierung unter Friedrich Merz will da nicht so richtig drauf hören. Das heißt, diese Zurückweisungen passieren immer noch, jeden Tag. Wie beobachten Sie diese Entwicklung und was rufen Sie Deutschland vielleicht in diesem Fall zu?
Ich meine, dieses Urteil vom Verwaltungsgericht Berlin ist mir bekannt. Das ist ein Urteil, das ergangen ist ohne Vorlage. Sie haben das Unionsrecht für genügend klar betrachtet und selbst entschieden, was absolut zu Recht ist für ein erstinstanzliches Gericht. Ich meine, ich spreche mich nicht aus über den Inhalt dieses Urteils, aber ich sage nur, dass es ein erstinstanzliches Gericht absolut berechtigt ist, um selbst zu entscheiden. Ich kann mich natürlich auch nicht äußern über die Frage, wie eine Regierung eines Mitgliedstaats sich verhält zu der Gerichtsbarkeit des eigenen Staates. Das ist natürlich eine innerdeutsche Frage.
Gibt es manchmal Fälle, wo Sie eine politische Diskussion in einem EU-Staat beobachten und denken, ach, legt uns doch diesen Fall einfach mal vor? Gibt es Fälle, wo Sie sagen, wir warten auf die Vorlage, warum kommt die nicht?
Das ist eine gute Frage. Die Antwort ist eigentlich nein. Aber wissen Sie warum? Weil die Vorlage gemacht wird.
Ja.
So, es ist absolut erstaunlich, wenn es eine politische Krise gibt, dann haben wir sehr viel schneller, dann wir selbst in unserem Haus erwarten würden, eine Vorlage. Alle Krisen, Finanz- und Bankenkrise, Eurozone-Krise, Migrationskrise, Brexit, alle rezente Krisen sind uns vorgelegt, ich meine rechtliche Fragen mit Bezug auf Aspekte dieser Krise, sind uns vorgelegt worden.
Sie haben gesagt, if you can't stand the heat, don't stay in the kitchen. Das werde ich mir merken. Eine sehr gute Überleitung zu der Frage, die ich noch an Sie habe, zum anderen Komplex, nämlich die Frage der großen Tech-Konzerne und den Digital Service Act und Digital Market Act. Wir sehen, ich habe mir mal eine Liste gemacht, was alles die EU-Kommission da schon angeleiert hat. Man denkt ja, da kommt das eine oder andere zu Ihnen. Nun sagt die Trump-Regierung, ja, wenn ihr da zu streng seid, dann gibt's wieder höhere Zölle. Ja, wenn die amerikanischen Tech-Konzerne zu viel Ärger kriegen, zu viel Beschränkungen auferlegt bekommen, dann reagieren wir. Ist das jetzt wieder der Spruch mit der Küche, dass man eben nicht bleiben soll? Was sagen Sie, wenn Sie diese politischen Drohungen hören?
Ja, wie gesagt, habe schon geredet von Aussagen der italienischen Premierministerin, des Bundeskanzlers, jetzt des amerikanischen Präsidenten. Für uns natürlich macht das nichts aus. Wir müssen einfach das EU-Recht einhalten. Es gibt schon Fälle, die vor der EU-Gerichtsbarkeit anhängig sind. Dann müssen wir einfach das EU-Recht auslegen, anwenden und einhalten. Und natürlich diese Gesetzgebungshandlungen, die man Gesetz nennt, das ist auch sehr interessant, das ist in der Form einer Verordnung, aber man sagt Digital Services Act, Gesetz über digitale Dienste, Gesetz über digitale Märkte, all diese Gesetzgebungen sind politische Entscheidungen, die wir als Bürgerinnen und Bürger, denke ich, begrüßen können. Jetzt rede ich nicht als Präsident des EuGH. Das sind Sachen, die Bürgerinnen und Bürger schützen, gerade gegenüber Big Tech. Und ja, das ist eine absolut berechtigte demokratische Wahl der EU-Gesetzgebung, die eigentlich auch anschließt an das, was in den Mitgliedstaaten wiederum verfassungsrechtlich verankert ist. Das ist Schutz der Personalsphäre, in der jeder und jede seine eigene Persönlichkeit bestimmen kann. Darum handelt es sich. Das sind sehr grundlegende Werte. Und dass diese Werte jetzt in den USA nicht mehr so zentral geschützt werden, das ist sehr bedauerlich für die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger, aber das ist nicht unsere Verantwortung. Wir müssen die 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger der EU schützen, selbst wenn die 300 Millionen Bürgerinnen und Bürger von den USA es jetzt nicht mehr so sein. Aber wir sind jetzt in Europa ein sehr eigenes Modell der Ausübung der öffentlichen Gewalt und des Schutzes der Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger. Wenn Sie verweisen auf die jetzige amerikanische Regierung, da hat man zum Beispiel auch die Rechtsprechung über Apple und das war ein staatlicher Beihilfefall. Das war eigentlich rein die Tatsache, dass Apple wie jede Gesellschaft in Irland ihre Steuer bezahlen muss. Was wir in einem großen Kammerurteil letztes Jahres für Recht erkannt haben. in Anschluss bei dem, was die Europäische Kommission darüber entschieden hatte. So, ich meine, das ist von auch der amerikanische Präsident wenige Wochen nach seinem Amtseid schon kritisiert worden. Aber das ist einfach Anwendung des Rechts. Wir sind in Europa, ist die Gerichtsbarkeit sehr, sehr unabhängig. Und das ist auch der Fall, weil wir kollegial gemeinsam vorgehen. In den USA, und Sie wissen, Frau Deppe, dass ich 3 Jahre in Harvard durchgebracht habe, 2 Jahre als Graduate Student und 1 Jahr als Visiting Professor of Law, vergleichendes Verfassungsrecht und Europarecht. Und da habe ich gespürt, dass dieses Modell, Common Law Modell, wobei jeder Richter oder jede Richterin ein eigenes Urteil schreibt, Opinion, und auch diese Dissenting Opinions, Concurring Opinions, sie sind individuelle Stars, selbst im Fernsehen. Bei uns ist es ganz anders. Wir sind alle bemüht, um zu einem vernünftigen, gemeinsamen Entschluss zu kommen. Und wie ich gesagt habe, die besten Argumente um den Tisch miteinander zu verknüpfen und einzubringen in die stärkstmögliche Begründung eines Tenors eines Urteils. Ein Urteil, das gemeinsam für ganz Europa wirkt. Selbst wenn dieses Urteil Gestaltungsspielräume den Mitgliedstaaten überlässt. Das ist Teil des gemeinsamen Urteils, wie diese Gestaltungsspielräume aussehen. Und das muss so sein. Vielfalt, Einheit. Aber wir machen das gemeinsam. Diese Gemeinsamkeit in der Gerichtsbarkeit ist sehr viel schwächer in den USA zum Beispiel. Und wir sind auch deswegen weniger beeinflussbar. Wir haben das Geheimnis der Beratung. Wir kommen zusammen miteinander aus. Wir sitzen da nicht als Vertreter eines Mitgliedstaats. So, das ist sehr anders bei Ihnen. Und nein, wir sind absolut dabei, das Recht auf Recht zu halten, fast mehr noch als früher, weil wir uns, wie alle Bürgerinnen und Bürger, bewusst sind der Tatsache, dass jetzt diese Grundrechte, diese Grundwerte, worauf auch die Gerichtsbarkeit fußt, das heißt, ist sehr grundsätzlich, was Sie fragen, dass eine Demokratie, das ist die ganze Bevölkerung, das ist nicht nur die Mehrheit, 50% plus 1. Auch die Minderheit, die Opposition, ist Teil der Bevölkerung. Sie sind nicht, wie jetzt in Amerika oft die Rede ist, die Feinde des Volkes. Das Volk ist dann definiert als die 50% plus 1. Wenn man gewählt ist mit 51% und der unterliegende Kandidat hat 49%, man ist natürlich gewählt, und hat die Legitimität, um die Macht auszuüben, aber die 49 sind nicht von einem Tag zum nächsten Feinde des Volkes. Sie sind auch berechtigt, ihre Einsichten zu haben, sie zu äußern und so weiter. So, für uns ist das eigentlich das Modell: Pluralismus, Toleranz, Nichtdiskriminierung, Solidarität. Und das alles steht in Artikel 2 und es steht sehr schön darin. Es sagt, die Werte, auf die die Union gegründet ist, in einer Gesellschaft. Sie schließt alle Minderheiten ein als vollständiger Teil der einzigen Gesellschaft. Das ist das europäische Modell. Und eine Aussage des amerikanischen Präsidenten, ehrlich gesagt, ist absolut unerheblich in dieser Hinsicht, weil er von einem anderen Gesellschaftsmodell ausgeht. Und wir folgen, was der europäische Gesetzgeber macht.
Ja, Sie haben schon angesprochen, dass Sie auch Hochschulprofessor sind. Sie lehren schon lange unter anderem an der Universität in Leuven in Belgien. Haben sich aus Ihrer Sicht die Studierenden verändert, was Ihre Beziehung zu Europa angeht? Sind Sie vielleicht heute mehr Europäer noch als früher?
Ja, ich denke, dass das sich absolut geändert hat. Es gibt eigentlich 2 Aspekte, die ich hier gerne betonen möchte. Ich habe natürlich immer EU-Recht gelehrt. Wenn ich anfing, dann war das noch eine Nische des Rechts. Das war so etwas Separates. Gemeinsame Marktrecht, das war so genannt. Gemeenschappelijke markt, auf Niederländisch. So, das war ein Kurs, ein Unterricht. Aber jetzt ist die EU-Dimension fast in allen Rechtsbereichen anwesend. Selbst in Familienrecht, in Erbrecht, weil es dann immer auch kollisionsrechtliche Fragen gibt oder gerichtliche Zuständigkeitsfragen. Das ist eigentlich internationales Privatrecht. Es ist da. Strafrecht, natürlich. Die Binnengrenzen sind offen, zumindest in dem normalen Zustand. Und dann natürlich müssen die Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. Jurastudenten sehen doch diese EU-Dimension als Teil des eigenen Rechts. Und das ist fantastisch. EU-Recht ist deutsches Recht. EU-Recht ist belgisches Recht. Ist portugiesisches Recht. Ist Teil der nationalen Rechtssysteme. Ich kann es 27 Male sagen. Das haben die Studierenden richtig verinnerlicht. So, das ist eine ganz andere Lage. Wenn ich anfing, muss ich das noch betonen und auslegen und sie davon bewusst machen. Jetzt ist das selbstverständlich. Und dann die zweite Sache ist, dass die Studierenden durch das Erasmus-Programm, aber nicht nur, sie sind eigentlich alle sehr viel mehr multikulturell orientiert. Selbst Studierenden, die nie in den Erasmus-Austausch einsteigen, sie begegnen in ihrer eigenen Universitätsstadt Studierenden aus ganz Europa. So, das fördert Mehrsprachigkeit, Interesse für Fremdsprache und Offenheit zu ganz Europa und selbst zu der ganzen Welt. Und das ist doch eine erhebliche Änderung, die ich sehr, sehr begrüße.
Sie sprechen mir aus dem Herzen, denn meine Tochter macht gerade Erasmus in Spanien und ich erlebe genau das, was Sie beschreiben, ja, genau. Die Begegnung mit Polen, mit Italienerinnen, Französinnen und so weiter. Ja, ist gut, ich merke, sie ist eine überzeugte Europäerin, auch das trägt dazu bei, auf jeden Fall.
Absolut, so ist das. Ich habe noch Kontakte und das ist mein Eindruck von dem, was in den Universitätsstädten lebt. Nicht nur in Leuven, aber in ganz Europa. Ich komme in Universitäten ein bisschen überall. Nächste Woche werde ich in Zypern sein und da auch für die lokale Studierenden reden. Ich habe auch die Liste gesehen, sie kommen auch aus ganz Europa.
Wir haben über eine Stunde schon geredet und es gäbe noch so viele mögliche Themen, aber wir beherrschen uns jetzt und wollen Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Es war auch ein Gespräch mit Tiefe für mich. Ich habe viel über Europa reflektiert. Vielen Dank für Ihre Gedankenanstöße und auch da, wo Sie sich nicht positionieren können. Das ist natürlich völlig klar.
Ja,
es ist immer nicht ganz leicht für Richterinnen und Richter überhaupt ein Interview zu geben. Ja, also vielen Dank für Ihren Besuch.
Herzlichen Dank an Sie, Frau Deppe, und auch an Frau Hiseni.
Danke.
Danke.
So, was für ein Gespräch. Ja. Wir haben unseren Gesprächspartner gerade verabschiedet und es gehört ja jetzt zu unseren Aufgaben, auch noch für einen anderen Podcast zu werben. Ich finde jetzt erstmal unseren Podcast ganz toll, dass wir so intensiv sprechen konnten und dass auch ihr, die uns zuhört, bis jetzt durchgehalten habt. Respekt, ja, denn es ging ja ganz schön in die Tiefe. Aber natürlich wollen wir doch noch einen anderen Podcast empfehlen, und zwar den vom NDR. Und da geht es jetzt entfernt auch irgendwie um Juristerei, nämlich True Crime Hamburg vom NDR bietet exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit, also wie arbeitet eine Mordkommission, worauf kommt es an bei verdeckten Ermittlungen, warum zählt bei vermissten Fällen jede Sekunde, und da wird anhand von wahren Kriminalfällen einfach mal geschildert, wie die Methoden der Polizei sind und welche Herausforderungen, vor welchen Herausforderungen sie steht. Es wird gesagt, es ist authentisch, packend, aufschlussreich und zwar jeden zweiten Mittwoch neu und immer zuerst in der ARD-Audiothek. Und vielleicht hören wir mal den Trailer.
Einer davon ist der Fall Gitta Schnieder. Der mutmaßliche Mord an der 45-Jährigen liegt inzwischen 35 Jahre zurück. Ein Ermittlerteam der Polizei Lüneburg hat den Fall wieder aufgerollt.
Bei diesem Cold Case handelt es sich um einen ungeklärten Mord. Mord verjährt nicht in Deutschland und deswegen ist es wichtig, dass auch die Ermittlungen dazu nicht aufhören. Und zum anderen gibt es eben auch Opferhinterbliebene, die bis heute darunter leiden, unter diesem Verlust. Und das sind zwei ganz gravierende Punkte, weswegen hier die Ermittlungen vorangetrieben werden sollen.
Das ist Thilo Speich. Er ist einer dieser Ermittler im Cold Case Gitter Schnieder. Er wird heute noch öfter zu Wort kommen.
Also soweit unsere Werbung für den Podcast der Kollegen vom NDR. Exona, ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal ausruhen.
Ja, ich mich auch. Aber es war wirklich ein sehr, sehr spannender Einblick heute auch
sehr
nochmal,
den Herr Lennertz uns gegeben hat. Ne? Ja, es war toll. Also ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ihr wisst ja, ihr könnt uns immer schreiben. Zustimmung, Beifall, Kritik. Justizreporterin@swr.de. Justizreporterin in einem Wort geschrieben, @swr.de. Ja, und ich sage Tschüss. Mein Name ist ja Gigi Deppe und du heißt?
Exona Hüseni.